Hallo und herzlich willkommen bei Informationssicherheit einfach verstehen mit deinem Host Paul Stengel. Dieser Podcast bringt Licht ins Dunkel im Bereich Informationssicherheit und allem, was dazugehört.
Hallo und herzlich willkommen auch von mir. Ich war heute wieder in den sozialen Medien unterwegs und da gab es einen Beitrag, der mir besonders aufgefallen ist. Ich weiß gar nicht mehr genau, worum es ging. Auf jeden Fall war schon in dem Beitrag und auch in den Kommentaren darunter waren unheimlich viele Abkürzungen. SOC, XDR und so weiter und so fort. SIEM, bababa. Es ging halt, wie man jetzt vielleicht als Insider schon weiß, es ging irgendwie um IT-Sicherheit. So, und ich habe mich dann gefragt, okay, was gibt's denn eigentlich noch für Buzzwords? Es wird ja gerne mit Buzzwords gearbeitet, irgendwie. Naja, marketingtechnisch klingt das eben gut, wenn man dann irgendwie ein neues Wort, eine coole Abkürzung hat. Aber das verwirrt schon die Insider und die Laien, verwirrt das natürlich noch mehr und die wissen dann am Ende gar nicht mehr, was ist und was jetzt eigentlich das Richtige ist für das Unternehmen und was nicht. Ich habe mir überlegt, ich könnte mal eine Folge machen, wo ich zumindest mal 5 Buzzwords versuche, so ein bisschen aufzudröseln und zu erklären, worum es denn da eigentlich geht. Ganz kurz und schmerzlos. Das soll jetzt nicht in epischer Breite erklärt werden, weil jedes einzelne Buzzword natürlich zum Teil ein Universum an Dingen, die man dazu sagen kann, beinhalten. Aber gut, steigen wir direkt mal ein. Der Begriff fiel schon, und zwar XDR. Vielleicht kann man das auch auf Englisch machen. XDR oder so. Naja, es geht im Prinzip darum, dass es eine Extended Detection and Response ist. Warum jetzt Extended? Es gab mal den Begriff, den gibt's immer noch, EDR. Das ist dann Endpoint Detection and Response. Praktisch die Weiterentwicklung von, ja, Antivirus-Software auf dem Rechner. Die muss natürlich heutzutage viel mehr können als einfach nur Viren erkennen. Die muss natürlich auch Angriffe erkennen. Die muss Anomalien erkennen. Und die muss das dann vor allem auch irgendwie verfügbar machen für die zentrale IT im Unternehmen oder die IT-Sicherheit oder was auch immer, dass man dann eben Maßnahmen aus den Meldungen abbilden kann. Und die Idee von Extended Detection and Response, XDR, ist nun eben nicht nur auf den Endpoint, was ja in dem Fall dann nur Laptops, Smartphones und Computer in irgendeiner Form wären, sondern eben auch andere Komponenten wie Server, wie, weiß nicht, was da noch alles mit drin sein kann, IoT-Geräten, Cloud-Anwendungen könnte auch mit integriert werden. Und all das wird eben darunter unter dem Schirm quasi oder unter der Software zusammengefasst. Und damit kann man natürlich auch die komplexen Angriffsszenarien, die es heutzutage gibt, prima abbilden und eben dann darauf direkt reagieren. Was man in dem Zusammenhang auch immer mal wieder hört, ist natürlich das Wort SIEM. Das ist eine Abkürzung, wie immer. Eine Abkürzung für Security, Information und Event Management. Also da geht es tatsächlich nur darum, aus verschiedenen Quellen Informationen und Ereignisse zu sammeln, die eben die Security, die Informations- oder IT-Sicherheit betreffen und die irgendwie zu behandeln oder zumindest erstmal zu erfassen und daraus irgendwie Erkenntnisse abzuleiten. Daneben gibt es dann auch noch das sogenannte SOAR, also S-O-A-R. Da geht es um Security Orchestration and Response, also da ist der Fokus eher darauf, die Reaktion zu haben, was man beim SIEM nicht hat. Man sammelt auch die Informationen, aber versucht dann eben aus diesen Informationen direkt automatisch irgendwelche Antworten zu generieren, was man jetzt machen kann. Und das XDR versucht eben beides zu kombinieren und noch die Endpoint Protection mit reinzunehmen. Jetzt kommen wir zum nächsten Buzzword, das passt ganz gut zu XDR, und da geht es nämlich um das SOC, also Security Operations Center, SOC, und die sind dann auch tatsächlich diejenigen, wenn es das im Unternehmen gibt, diejenigen, die das XDR beispielsweise implementieren, betreiben und eben damit arbeiten den ganzen Tag. Das Security Operations Center ist auch sowas, das hört man immer wieder. Das kann man unternehmensintern machen, das kann man auch ganz viel auslagern. Da gibt es wahnsinnig viele Anbieter dafür. Kann in vielen Fällen Sinn machen, das Ganze auszulagern. Die Frage stellt sich natürlich immer noch, was zur Hölle macht das Security Operations Center? Das stellt quasi die unternehmensinterne IT-Sicherheit und ja, managt das im Prinzip. Also macht alles, was da ringsrum passieren soll. Also guckt, okay, wo könnten Risiken liegen? Wie kann man irgendwie Angriffe erkennen? Was macht man, wenn Angriffe passiert sind? Was macht man bei Krisen? Was macht man bei Notfällen? Und so weiter und so fort. Und das dann eben so ein bisschen in der Hand haben. Also im Prinzip, das tägliche Tun wäre dann das Überwachen des Unternehmens in Hinblick auf IT-Sicherheit. Das Validieren, also es kommen natürlich wahnsinnig viele Meldungen. Die Frage ist dann immer, okay, wie kritisch ist das jetzt? Und natürlich auch das Reagieren darauf. Okay, wenn jetzt irgendeine kritische Meldung kommt, muss natürlich irgendwas passieren. Und das stößt dann das Security Operations Center an. Ist auf jeden Fall eine wichtige und gute Sache. Sollte sich eigentlich jedes Unternehmen überlegen, ob man das mit einfügt. Wie gesagt, es gibt auch viele externe Anbieter oder Anbieter, die das machen für Unternehmen. Kann durchaus sinnvoll sein, weil eben da auch viel Expertise und Erfahrung notwendig ist, um das gut zu machen. Weil, naja, so wenn man sich jetzt mit IT oder Administration auskennt, wenn man anfängt, alle möglichen Logdateien oder Logmeldungen zu sammeln und das alles zum Beispiel in ein Seam reinzugeben, naja, dann wird es schnell sehr unübersichtlich und da muss man halt eben eine Erfahrung haben, was mache ich denn damit? Weil zu viele Informationen bringen einem überhaupt nichts und machen das ganze System noch komplexer und unhandlicher und damit unsicherer. Auf zum nächsten Begriff. Und zwar Zero Trust. Das fliegt schon eine Weile bei uns rum, kommt so ein bisschen aus den USA, da wurde das zuerst genannt, wenn ich mich richtig erinnere. Geht im Prinzip darum, dass man einen neuen Ansatz fährt. Es gibt und gab immer den Ansatz beispielsweise, dass man das Unternehmensnetzwerk zum Beispiel als vertrauensvolle Zone erklärt hat. Weil man davon ausging, okay, das ist abgesichert, da drin sind nur die Leute, die authentifiziert und autorisiert sind, sich da drin zu bewegen. Deswegen kann man da das Sicherheitsniveau ein bisschen senken. Das hat sich natürlich gezeigt, dass einerseits interne Angreifer, dass es die einfach gibt und dass man die irgendwie berücksichtigen müssen. Dass es natürlich auch immer wieder gelingt, Identitäten von Internen zu gaunern oder zu bekommen über Phishing, über irgendwelche Data-Leaks oder sonstiges. Und deswegen ist halt die Frage, okay, kann man wirklich das interne Unternehmensnetz wirklich als vertrauensvolle Zone definieren? Und da fängt eben Zero Trust an mit dem Ansatz, okay, wir gehen jetzt davon aus, wir wurden angegriffen oder es befinden sich Leute im Netzwerk, die eben nicht berechtigt sind, sich dort zu bewegen. Also ist die Devise bei jedem Zugriff auf irgendeine Ressource, egal welche die ist, weil was das für eine Ressource ist, muss ich erneut authentifiziert und autorisiert werden. So, ist natürlich ein Riesenaufwand, aus dem einen Schema in das andere zu kommen, hat natürlich aber den Vorteil, dass wenn irgendwas davon angegriffen wird, die Ausbreitung vergleichsweise schwierig wird. Oder es wird auf jeden Fall erschwert, sich schnell und einfach auszubreiten, im Gegensatz zu dem anderen Schema. Auf der anderen Seite ist natürlich komplex und aufwendig und auch in den laufenden Kosten natürlich deutlich teurer als jetzt so eine Zonenmethode, Zonenvariante, wo man eben bestimmte Zonen definiert hat. Es gibt noch was ganz Neues, das ist jetzt noch nicht so in aller Munde, was dieses Konzept von Zero Trust noch ein bisschen weiter denkt. Und da geht es nämlich darum, nennt sich dann Negative Trust. Da geht es darum, dass man auch davon ausgeht, dass eben ein Angreifer im Unternehmensnetz sich bewegt oder nicht autorisierte, authentifizierte Leute sich im Netz bewegen und man den aber Umgebungen, also Softwarekomponenten oder Tools oder sowas vorgaukelt, damit die dann irgendwann gar nicht mehr unterscheiden können, was ist denn jetzt wirklich und was ist nicht so wirklich und dadurch eben es denen erschwert wird, sich oder noch mehr erschwert wird, sich auszubreiten, weil die gar nicht wissen, okay, in welche Richtung muss man denn jetzt gehen, um wirklich weiterzukommen? Also man schafft denn quasi so eine simulierte Umgebung, in der sie sich ungefährlich quasi bewegen können, aber wo die quasi nicht weiterkommen. Die nächsten zwei Begriffe, die betreffen eher so ein bisschen Organisatorisches. Jetzt waren wir viel in, na gut, Zero Trust ist auch viel Organisatorisches, aber auch viel Technisches dabei. Jetzt waren wir ja eher so in dem technischen IT-Sicherheitsaspekt dabei. Jetzt sind wir ein bisschen mehr übergreifend in der Organisation unterwegs. Und da gibt es zum einen die Cyberhygiene. Den Begriff, den gab es schon mal vor einigen Jahren, vor vielen Jahren und der spült irgendwie wieder hoch. Also zumindest in meiner Blase kommt der immer mal wieder häufiger zum Vorschein. Und jetzt ist die Frage natürlich, was verbirgt sich hinter Cyberhygiene? Wie der Name schon sagt, Hygiene, da stecken irgendwie so Routinen oder Gewohnheiten dahinter, wie die Körperhygiene. Da geht es eben auch darum, bestimmte Dinge einfach zu tun, wie Zähne putzen, duschen gehen und sowas. Einfach so Grundlagen, um eben ja ein bestimmtes Basislevel zu halten. Und bei der Cyberhygiene geht es eben auch darum, um so ein bestimmtes Basissicherheitslevel zu halten. Und da gehört eben dazu kontinuierliches und schnelles Patchen von Systemen. Das ist einfach eine Grundvoraussetzung, dass man nicht irgendwie mit wahnsinnig offenen Scheunentoren durch die Welt läuft, weil dann bringt einem Zero Trust auch nicht, dann bringt es auch ein XDR nicht, dann bringt auch ein SOC wenig, wenn man nicht in der Lage ist, einfach seine Systeme aktuell zu halten und eben schnell zu reagieren, auch wenn beispielsweise eine Schwachstelle bekannt wird. Da muss man einfach ein funktionierendes Patch-Management haben. Das ist für die Cyberhygiene eben ein Grundpfeiler. Das nächste ist natürlich eine gute Backup-Strategie. Das bedeutet, man sollte natürlich überhaupt erstmal Backups haben. Man sollte eben auch Offsite-Backups haben, sprich also Backups, wo jetzt kein Angreifer, auch wenn er drin im Netz ist, so einfach rankommt. Und ja, da könnte man sich jetzt die 3-2-1 Backup-Strategie vom BSI nehmen oder irgendwelche anderen Strategien. Also wichtig ist auf jeden Fall, dass regelmäßig Backups gemacht werden, dass die an verschiedenen Stellen liegen, auch verschiedene Stände aufgehoben werden. Zum Beispiel eben eine tägliche Sicherung, dann eben nochmal eine monatliche Sicherung, die nochmal irgendwo anders weggeschrieben wurde und dann eben noch eine wöchentliche Sicherung, die woanders hin weggeschrieben wird. Und das Ganze dann eben auch nochmal irgendwie offsite, also außerhalb des direkten Zugriffes. Also wenn man jetzt alles nur in der Cloud lagern würde, wäre das eben auch zugänglich für den Hacker. Die Frage ist halt immer, okay, wer kommt da alles ran? Wenn man jetzt nochmal das auf Tapes draufschreibt und eben im Keller lagert, kommt halt ein Angreifer nicht so einfach ran. Und dann könnte man im Zweifelsfall, auch wenn alle anderen Backups noch verschlüsselt sind, immer noch darauf zugreifen und die IT damit wieder herstellen im Falle eines Angriffs. Das nächste ist natürlich, dass man verhindern sollte, dass Angriffe auch durchgehen. Und ein großer Angriffsvektor ist nach wie vor natürlich der Mensch. Also muss man die Leute auch ein bisschen bilden, ein bisschen darauf vorbereiten, Bewusstsein schaffen, wie Phishing funktioniert beispielsweise oder wie der Faktor Mensch eben in der IT und Informationssicherheit eine Rolle spielt. Das muss natürlich kontinuierlich und immer wieder passieren. Das kann über Schulungen, Workshops passieren. Das kann natürlich auch über Kampagnen, Phishing-Kampagnen, die man simuliert, passieren. Aber da braucht es natürlich ein gutes Konzept erstmal, einen guten Plan, wie man da rangehen will. Und das gehört eben auch zur Cyberhygiene, dass man das hat. Das ist nicht mehr irgendwie so ein Extra-Gimmick, sondern das ist Grundlage. Nächster Punkt ist natürlich eine gute Authentifizierungshygiene, wenn man so will. Also gute Passwörter haben. Nicht für jeden Account das gleiche Passwort, sondern für jeden Account ein unterschiedliches Passwort. Starke Passwörter verwenden. Und im besten Fall natürlich auch immer überall, wo es geht, Mehrfaktor-Authentifizierung. Und noch besser, falls das geht und das in die Unternehmenskonzeption reinpasst oder in den privaten Kontext, dann eben auch passwortlose Authentifizierung. Das nimmt immer mehr an Bedeutung zu und sollte auch an Bedeutung zunehmen. Und sollte auch immer mehr umgesetzt werden, weil das einfach viele Probleme, die man mit Passwörtern hat, eben beseitigt. Letzter Punkt als Abschluss. Business Continuity Management. Auch ein ganz großer Punkt, auch in Bezug auf NIS 2 und Kritisverordnung und so weiter und so fort. Gerade bei kritischen Unternehmen wünscht man sich natürlich, dass die Unternehmen in irgendeiner Form weiterlaufen können oder schnell wieder anlaufen, um eben ihre kritische Stellung beibehalten zu können. Wenn jetzt das Wasserwerk angegriffen wird und deswegen, keine Ahnung, eine ganze Region irgendwie kein Wasser hat, ist das natürlich für alle Beteiligten ungünstig. Aber nicht nur in solchen kritischen Fällen, sondern auch für jedes Unternehmen ist es natürlich wichtig, dass im Fall eines Notfalls, einer Krise, eines Angriffs, wie auch immer, dass natürlich entweder einfach durchgearbeitet werden kann im reduzierten Modus oder möglichst schnell wieder die Systeme anlaufen und wieder der Geschäftsbetrieb laufen kann. Weil wenn das Unternehmen nicht läuft, dann kann es halt passieren, dass viele Leute auch in eine schwere persönliche Krise, finanzielle Krise kommen, weil eben kein Gehalt mehr gezahlt werden kann, weil die Lohnabrechnung eben nicht mehr funktioniert. Und dafür braucht man natürlich auch einen sinnvollen Plan, wie man damit umgeht, falls einfach mal nichts funktioniert. Kann eben auch dazu führen, dass man die Lohnabrechnungen mal auf Papier macht. Das ist so die Kernfrage, wie halte ich das Business am Laufen, wenn ein Notfall passiert? Auch da gibt es wieder verschiedene Normen und Standards, an denen man sich orientieren kann. Der BSI hat da auch einen Standard dafür, der 200-4 oder der 100-4. 100-4 ist Notfallmanagement, 200-4 ist Business Continuity Management. Ähneln sich natürlich, aber Business Continuity Management ist natürlich noch ein bisschen umfassender. Und es gibt auch einen ISO-Standard dafür, der ISO-Standard 22301. Den kann man sich auch angucken. Aber Grundschutzstandards haben natürlich den Vorteil, dass die kostenlos zur Verfügung stehen. ISO-Standards muss man immer mit ein bisschen Geld bezahlen. Aber ist eben so ein bisschen die eigenen Vorlieben, was man lieber nimmt. Okay, dann sind wir am Ende der Buzzword-Podcast-Folge. Ich hoffe, dir hat es gefallen. Falls du zu den Begriffen noch mehr Fragen hast, kannst du dich natürlich auch gerne bei mir melden. Ansonsten bis zur nächsten Folge. Bis dahin, dein Paul.
Vielen Dank, dass du heute wieder dabei warst. Freu dich jetzt schon auf die nächste Episode von Informationssicherheit einfach verstehen. Wenn du darüber hinaus Unterstützung in Sachen Informationssicherheit suchst, dann kannst du deinen Host Paul Stengel über die Webseite paul-stengel.de kontaktieren. Mach's gut und bis zum nächsten Mal.